Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Fragen, die man heutzutage jedem stellen muss. Das ergibt sich schon allein aus der Zeitungslektüre. Haben Sie jemals gedopt?
Nein.
Haben Sie jemals für die Stasi gearbeitet?
Nein, ich weiß nicht, was das soll. Also das ist eine Form des Interviews, die wirklich jeder journalistischen Grundlage entbehrt.
Finde ich eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn wir uns einfach nur angucken, was zurzeit so in den Medien verhandelt wird, täglich, also wir reden über Doping und Stasi-Trainer, wir reden über Korruption, nicht nur im Handball, dann sind das eigentlich die bestimmenden Themen. Und andere müssen sich diese Fragen auch anhören.
Ja, diese Fragen müssen sich diejenigen anhören, die betroffen sind. Und mich können Sie fragen, wie der deutsche und internationale Sport damit umgeht, aber nicht in dieser Art und Weise, wie Sie das hier beginnen.
Angesichts dieser Schlagzeilen, die wir gerade haben in Deutschland, also jüngstes Beispiel nun die Biathleten und die Vergangenheitsaufarbeitung, wenn man das so bezeichnen darf, wenn wir angesichts dieser Schlagzeilen gleichzeitig das Bestreben haben, des deutschen Sports, den Sport ins Grundgesetz aufzunehmen, wie verteidigen Sie das?
Das ist relativ einfach. Es sind im Grundgesetz viele Ziele festgelegt, die nicht umgesetzt werden. Es steht beispielsweise der Tierschutz im Gesetz, im Grundgesetz. Und Sie werden nicht behaupten können, dass es keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gibt. Gerade um die damit verbundenen Werte zu sichern und deutlich zu machen und deren Einhaltung zu garantieren, kann eine Aufnahme ins Grundgesetz sicherlich weiterhelfen.
Also eher mit dem Argument, dass andere Themen ja auch verzeichnet sind und weniger mit dem Argument, dass man sehr viel zu bieten hat?
Nein, hören Sie doch zu. Es geht darum, die Werte zu sichern und dass Werte angegriffen werden, dass Werte verletzt werden. Das gilt bei jedem Wert und das gilt in jeder gesellschaftlichen Gruppierung.
Was würden Sie denn noch als Werte des Hochleistungssports bezeichnen?
Das ist Fairness, das ist das Streben nach Leistung, das ist ein sauberer Sport, das ist Verständigung, das ist Toleranz, das ist das Akzeptieren von Niederlage, das ist das Wissen, dass ein Sieg nicht alles bedeutet, einen nicht über andere erhebt, sondern dass er Respekt fordert auch vor dem Gegner.
Was haben die Vorgänge, die wir gerade verhandeln, also beispielsweise im Handball, was hat das mit Fairness zu tun?
Nichts.
Täuscht der Eindruck oder sind Sie da in der Beziehung, verhalten sich da ein wenig still, ein wenig zurückhaltend?
Warum?
Weil ich kaum eine Äußerung von Ihnen dazu gehört habe in den letzten Wochen.
Zum Thema Handball, das ist Sache jetzt der entsprechenden Untersuchungskommission. Ich bin nicht der oberste Untersuchungsrichter des Europäischen Handballverbandes. Diese Sachen müssen aufgeklärt werden. Das ist Sache der entsprechenden Stellen, die an der Bewertung der möglichen Vorgänge, die nicht bewiesen sind, die bisher in der Untersuchung sind, kann niemand einen Zweifel lassen. Und das tue ich genauso wenig wie andere im deutschen und internationalen Sport.
Sie sind aber nun mal IOC-Vizepräsident, Sie sind DOSB-Präsident und eine Mitgliedsvereinigung des DOSB ist doch der Deutsche Handballbund. Haben Sie nicht von dieser Warte aus allein schon eine Verpflichtung, da auch aufklärend oder wie Sie es gern auch formulieren, proaktiv tätig zu werden?
Und die Aufklärung ist gerade die Sache des Verbandes. Das kann der Dachverband nicht leisten, der Deutsche Handballbund. Und hier vor allen Dingen der Europäische Handballverband ist aufgefordert, dieses zu tun. Und dort wird dann auch die entsprechende Aufklärung erfolgen, auch mit den staatsanwaltschaftlichen Behörden zusammen in Kiel und an anderen Stellen laufen derartige Ermittlungen. Und dann wird der Vorgang zu bewerten sein und die Schlüsse daraus zu ziehen sein, die im Übrigen im Bereich des Handballs in einigen Teilen schon gezogen worden sind.
Was sagen Ihnen diese Vorgänge ganz grundsätzlich?
Dass man gegen jede Form der Manipulation im Sport, sei es Doping, sei es Korruption, immer wieder mit größter Aufmerksamkeit und täglich schauen muss, dass man die Regeln immer wieder überprüfen muss Und hier den Athleten, die für einen sauberen, für einen manipulationsfreien, für einen korruptionsfreien Sport eintreten, und das ist die übergroße Mehrheit, dass man denen einen glaubwürdigen Wettkampf bieten muss.
Wie definieren Sie Korruption?
Korruption ist die Bezahlung von sachfremden Entscheidungen.
Sie waren im vergangenen Herbst, wenn ich mich recht erinnere, beim Bundestag des Deutschen Handballbundes in Hamburg, als kurz zuvor auch nochmal das Thema öffentlich verhandelt wurde, dass der DHB damals für eine missglückte WM-Bewerbung den Russen, die ihre Bewerbung da zurückzogen, $50.000 versprochen hat, was dann auch gezahlt wurde. Sie haben, glaube ich, auch damals jetzt nicht grundsätzlich gegen Herrn Strombach sich dort ausgesprochen. Wie bewerten Sie diesen Vorgang, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass man jetzt vom DHB auch Aufklärung fordert?
Dieser Vorgang ist innerhalb des Deutschen Handballbundes geklärt worden, dort im Vorstand und bei der Mitgliederversammlung. Und er hat geendet in einem überzeugenden Wahlsieg für Herrn Strombach. Dort ist dargelegt worden, welche Zahlungen hier aus welchen Gründen geleistet worden sind. Und ich habe keinen Zweifel und keinen Anlass, hier an den entsprechenden Erklärungen des Deutschen Handballbundes als eines autonomen Mitgliedsverbandes des DOSB zu zweifeln.
Der Handball, also in Gestalt einmal das DHB, der Handballliga, auch der internationale Handball, ist jetzt ein wenig erschrocken. Es gab da Äußerungen von Funktionären, die sagen, huch, unser Regelwerk gibt uns ja gar keine Handlungsanweisung, gar keine Hinweise, wie wir jetzt in solchen Fällen verfahren sollen. Ich habe auch das Regelwerk des DOSB studiert und den Corporate Governance Codex. Sie sind nun Vizepräsident des IOC und Chef der juristischen Kommission. Sind Sie der Meinung, dass die Regelwerke in der Mehrzahl zu sprechen des Sports da ausreichen, oder ist da Handlungsbedarf?
Ich glaube, sie reichen aus. Ich kenne die im Einzelnen, jede einzelnen Verbände nicht im Detail, aber es hat jeder Verband sicherlich die Bestimmungen drin, die eine faire Schiedsrichterleistung erfordern und die hier vorbeugen gegen solche Form der Korruption, wie sie jetzt im Handball zur Diskussion steht. Daran habe ich keinen Zweifel. Was den Bereich des DOSB betrifft, wissen Sie sehr genau, dass der DOSB keine Wettbewerbe veranstaltet und keine Ligen veranstaltet und deswegen auch keine Regeln für Schiedsrichter braucht.
Es geht ja nicht nur um Schiedsrichter, es gibt ja auch andere Versuchungen.
Und dafür haben wir diesen Corporate Governance Codex in Zusammenarbeit mit Transparency International entwickelt, der von der Mitgliederversammlung verabschiedet ist und der die für den DOSB relevanten Fragen regelt.
Ich gehe davon aus, dass Sie in der vergangenen Woche auch mal Zeit gefunden haben, Hasan Mustafa persönlich zu sprechen. Deshalb nochmal die Frage, was haben Sie ihm in Bezug auf die Vorgänge im Handball eventuell gesagt, als Rat mitgegeben, empfohlen, vielleicht auch dringend empfohlen? Und Frage 2, wurde das Thema in der IOC-Exekutive behandelt?
Ich habe mit Herrn Mustafa über dieses Thema gesprochen. Ich habe ihm dringendst ans Herz gelegt, die ganzen Vorgänge schonungslos aufzuklären durch eine unabhängige Kommission und wenn notwendig dafür dem Europäischen Verband auch eine Deadline zu setzen, bis zu der hin das zu geschehen hat. In der IOC-Exekutive war dieses kein Thema, weil die Untersuchungen dort noch laufen und deshalb Entscheidungsgrundlagen, die IOC-reif wären, noch nicht gegeben sind.
Wie sollte so eine unabhängige Kommission zusammengesetzt sein?
Das ist Sache des Handballverbandes. Es gibt genügend Leute, die juristische Erfahrung haben und sich im Sport auskennen, die eine solche Untersuchung führen können und dann den dafür verantwortlichen und handelnden Stellen ihren Bericht vorlegen.
Eine Frage in dem größeren Zusammenhang zu dem Themenkomplex noch, die wird Sie kaum überraschen zu hören. Wir hatten im vergangenen Jahr den Korruptionsprozess in Bezug auf die ISL in Zug in der Schweiz. Und seither ist gerichtsfest dokumentiert, dass also 138 Millionen Schweizer Franken an Schmiergeld, Bestechungsgeld, alle Begriffe tauchen auf, in den Gerichtsakten gezahlt wurden, das meiste durch Jean-Marie Weber. Hat sich das IOC-Exekutivkomitee jemals mit dem Thema befasst, zumal ja auch einer der Granden des IOC, João Havelange, als Empfänger dort auftaucht?
Nein, wir haben uns damit jetzt in der letzten Zeit nicht beschäftigt. Der Vertrag zwischen ISL und dem IOC ist bereits, ich glaube, im Jahr 1997, 98 gekündigt worden. Wir haben die Zusammenarbeit damals beendet. Und es sind offensichtlich unserer Ethikkommission keine Erkenntnisse bekannt, die sie veranlasst hätten, hier irgendwelche Untersuchungen einzuleiten. Jedenfalls ist darüber nicht berichtet worden.
Es ist typisch für den Sport, ich meine, ich benutze nochmal Ihren Begriff, proaktiv tätig werden. Haben Sie in der Vergangenheit, unter anderem vor 10 Jahren, innerhalb, also während des sogenannten Bestechungsskandals um Salt Lake City, oft benutzt? Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, 138 Millionen, ich habe davon gehört und andere möglicherweise auch, aber der Ethikkommission liegt nichts vor, müssen Sie zumal als Chef der juristischen Kommission nicht von sich aus tätig werden?
Und das ist Sache der Ethikkommission, die eine unabhängige Kommission des IOC ist. Ich kenne die Sachverhalte nicht im Einzelnen. Mir sind die Gerichtsakten auch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob Sie die Gerichtsakten haben. Ich kenne Pressemeldungen und die Ethikkommission hat hier klare Vorgaben, klare Regeln des IOC. Das ist die proaktive Tätigkeit des IOC, dass der Verhaltenskodex für Mitglieder sehr klar und ausführlich geregelt ist, ebenso wie die Bewerbungsverfahren um Olympische Spiele. Und ich bin sicher, wenn hier etwas vorliegen würde, dass sich weiter zu untersuchen empfiehlt, würde die Ethikkommission das tun, wie sie das auch in anderen Fällen getan hat.
Eine letzte Frage dazu. Natürlich habe ich die Gerichtsakten, das ist ja auch ganz normal, denn Journalisten stand das zu, das Urteil zu bekommen. Gesetzt den Fall, ich würde Ihnen das mal zusammenstellen mit den entsprechenden Kopien. Würden Sie den Fall weitergeben an die Ethikkommission?
Sehr gerne. Ich erwarte den Eingang Ihrer Unterlagen.
Das werde ich tun, kein Problem. Herr Bach, ein anderes Thema. Sie haben sich dazu geäußert, in der Welt auch gerade bei Jörg Winterfeld. Warum muss oder soll jetzt ein Schlussstrich gezogen werden unter die DDR-Vergangenheit, insofern als dass Dopingtrainern quasi ein Persilschein ausgestellt werden soll?
Das soll es ja nun gerade nicht. Die Haltung des DOSB unterscheidet sich hier sehr drastisch, gerade von diesen Forderungen, die einen Schlussstrich ziehen wollen oder Schwamm drüber in Form einer quasi Amnestie, wobei schon der Begriff der Amnestie in diesem Zusammenhang fehl am Platze ist. Die Haltung des DOSB ist sehr klar. Es soll eben keinen Persilschein geben, sondern es soll die Möglichkeit einer zweiten Chance, wie sie jeder Mensch im Leben verdient hat, unter gewissen Bedingungen bestehen. Und das ist zum einen das Eingeständnis einer möglichen Verstrickung. Das ist zum zweiten ein klares Bekenntnis zu einem sauberen Sport. Und das ist zum dritten eine Bewährungsphase, die in Fragen der DDR andauert dann jetzt praktisch 19 Jahre. Und unter diesen Bedingungen sind wir der Meinung und ist die vom DOSB eingesetzte unabhängige Kommission unter Vorsitz des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Steiner ebenso der Auffassung, dass man dann den Betroffenen, die sich so bekannt und entschuldigt haben, dann auch die Möglichkeit einer zweiten Chance gibt.
Spielen wir das mal durch am Fall Goldmann, der ja nun Anfang des Jahres quasi Ausgangspunkt der ganzen Diskussion war. Hab mir die Fragen schon auch nochmal angeguckt und die Stellungnahme des DOSB. Also erste Frage, was hat Werner Goldmann bekannt?
Nun, das ist ja gerade der Unterschied. Herr Goldmann fällt eben nicht unter diese Kategorie, sondern es ist genau von der Steiner-Kommission ja empfohlen worden, dass er sich, dass er nicht weiter beschäftigt wird, weil er gerade das Bekenntnis nicht abgegeben hat, weil er Verstrickung geleugnet hat und nach Überzeugung der Steiner-Kommission dieses Leugnen nicht glaubwürdig war.
Also das heißt, er fällt auch künftig nicht unter die Kategorie. Also das Papier, was jetzt ausgearbeitet ist, was, Sie haben das gesagt, vom DOSB-Präsidium bereits abgesegnet wurde, darunter fällt er auch nicht?
Nein, der Arbeitsprozess mit dem DLV geht ja weiter. Und ich wüsste nicht, dass Herr Goldmann zu erkennen gegeben hat, dass er dieses Papier unterschreibt. Im Übrigen wäre es angesichts der Vorgeschichte von Herrn Goldmann dann bei der Kommission hier in diesem Falle sicherlich erforderlich, dass sich die Kommission dann noch einmal eingehend mit dem Fall beschäftigt, dann auch Motive ausleuchtet, warum sich Herr Goldmann möglicherweise in seiner Einstellung geändert hat. Aber im Augenblick die klare Aussage, Herr Goldmann fällt nicht unter diese Kategorie, weil er nicht die vom DOSB genannten Bedingungen erfüllt hat.
Ist es nur mein Erkenntnisproblem oder kann es sein, dass also dass das bisher nicht kommuniziert wurde, dass der Name Goldmann oder dass die Person Goldmann da eine Ausnahme darstellt?
Das weiß ich nicht. Wer das Interview in der Welt liest, der kann eben auch nachlesen, dass Herr Goldmann dort anders behandelt wird, wo genau diese Nachfrage beantwortet wurde.
Frau Ecker-Rosendahl sagt heute auch wieder beim selben Autoren in der Welt, bei Jörg Winterfeld, man habe ein Bedürfnis gehabt, das ist ein wörtliches Zitat, das so ein Ziel zu erreichen. Und dann sagt sie, aber die Schwierigkeit ist, wenn Zeugen auftreten, die etwas anderes behaupten. Wir wissen nicht, ob die stimmt, ob das stimmt. Daraus kann man relativ einfach die Frage ableiten, glaubt so eine Kommission vielleicht doch eher potenziellen Dopingtrainern?
Nein, das haben Sie ja gerade im Fall Goldmann gesehen, wo man sagt, sein Leugnen war gegenüber dem Zeugen nicht glaubwürdig und ist deswegen zu diesem Ergebnis gekommen. Im Übrigen kann, glaube ich, an der Integrität und an der Sachkunde dieser unabhängigen Kommission kein Zweifel bestehen. Mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Steiner an der Spitze, sicherlich außerhalb jeden Zweifels aufgrund seines Werdegangs und seiner Reputation, Heide Ecker-Rosendahl, die sich immer sehr engagiert gegen Doping auch innerhalb des Deutschen Leichtathletikverbandes eingesetzt hat, und Steffen Reiche als Mitglied des Bundestages und seiner Erfahrung aus der früheren DDR mit ebenso hervorragendem Ruf. Und deswegen ist der DOSB und das DOSB-Präsidium eben auch mit hohem Vertrauen ausgestattet in diese Kommission.
Sie benutzt aber auch den Begriff des Anschwärzens. Also mal konkret auf die letzten Monate bezogen. Wir hatten da zwei Fälle. Wir hatten den Fall Gerd Jacobs und wir hatten kürzlich die Aussage vom Biathleten Wirth. Würden Sie auch solche Begriffe benutzen oder sollte man sich eher davon ein bisschen distanzieren?
Nein, die Kommission geht hier in aller Neutralität und Objektivität an diese Fragen heran und sie ist ja nun gerade auch dazu eingesetzt, um zu sehen, welche Anschuldigungen sind gerechtfertigt und welche sind nicht gerechtfertigt. Das ist genau ihre Aufgabe.
Haben wir hier in der Diskussion, so sehr ich das versuche zu verstehen, wie der Sport sich aus der Affäre ziehen will, also der organisierte Sport, haben wir hier in der Diskussion aber nicht vielleicht doch ein Transparenzproblem? Die Dopingopfer haben sich sehr klar geäußert in den letzten Wochen dazu. Soweit ich weiß, sind Dopingopfer aber in diese Diskussion kaum einbezogen. Also wenn ich versuche, das zusammenzubringen, dann gab es dort doch sehr heißglühende Telefondrähte zwischen dem DOSB, Ausgangspunkt auch zwischen dem Leichtathletikverband und dem BMI. Hätte man das nicht öffentlicher verhandeln müssen?
Also es geht hier überhaupt nicht um aus der Affäre ziehen, sondern es geht darum, eine sachgerechte Lösung zu finden. für eine Frage, die seit der Wiedervereinigung offen geblieben ist. Man muss sagen, leider in Teilen offen geblieben ist. Mit den Dopingopfern hat der DOSB unmittelbar nach seiner Gründung Kontakt aufgenommen, hat für Entschädigung gesorgt, auch selbst dazu beigetragen und hat den Dialog dann auch fortgeführt. Und deswegen ist eine der Bedingungen ja gerade, die der DOSB gesetzt hat, ist der Ausdruck des Bedauerns, die Entschuldigung, gerade weil eben durch die Vergabe von Dopingmitteln auch Athleten in ihrer Gesundheit geschädigt worden sind. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Im Übrigen muss man auch das ganze Bild sehen. Die Aufklärungsbemühungen des DOSB beschränken sich nicht auf die ehemalige DDR, sondern wir haben zu beklagen eine Geschichte des Dopings in ganz Deutschland. Und deswegen haben wir einen Forschungsauftrag initiiert, der Doping und die Bedingungen des Dopings ausleuchten soll in beiden gesellschaftlichen Systemen, also auf dem Gebiet der früheren Bundesrepublik, ebenso wie auf dem Gebiet der DDR, um deutlich zu zeigen, dass nicht nur in einem System offensichtlich gedopt worden ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten im Westen den Fall Dressel und andere, aber auch zu lernen für den Kampf gegen Doping in der Zukunft. Was sind die soziologischen Bedingungen? Was ist das Umfeld, in denen sich Doping entwickeln kann? Um dann möglicherweise auch neue Erkenntnisse zu gewinnen und Lehren ziehen zu können, wie wir gerade in der Präventionsarbeit noch durchschlagskräftiger werden können.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ihr Generaldirektor stellt es gern so dar, oder er macht es sehr suffisant, sagen wir es mal so. Er erinnert oft in Nebensätzen daran, dass der DOSB ja erst seit 3 Jahren Verantwortung trägt und dass also sozusagen die Versäumnisse, das wird suggeriert, in der Vergangenheit liegen. Sie sind nun aber, Sie sind immer in den jeweiligen Präsidien Mitglied gewesen. Haben Sie sich da was vorzuwerfen?
Also, dass wir nur mal den Rekord straight setzen. Ich war nie Mitglied des Präsidiums des DSB, der für solche Fragen zuständig war. Aber das ist auch nicht das Thema. In diesem Prozess hat es sehr früh Aufklärungsbemühungen gegeben. Es hat damals eine gemeinsame Kommission gegeben von NOK und DSB damals zu Beginn. Das war die sogenannte Reiterkommission. Es hat dann innerhalb des DSB auch entsprechende Kommissionen und Stellen gegeben, die sich mit diesen Fällen beschäftigt haben. Insbesondere auf dem Gebiet der DDR. Das ist nicht so, dass hier nichts geschehen ist durch die damals Verantwortlichen. Und man darf hier in einem Rückblick auch niemals das geschichtliche Umfeld vergessen und die Dynamik, in der sich der Wiedervereinigungsprozess entwickelt hat, auch wie Fakten dann zu Beginn sehr gehäuft kamen, dann nach und nach. Die Faktenlage für die damals Verantwortlichen war nicht immer so, wie sie für uns heute ist. Und heute sind wir in der Position, dass wir glauben, zumindest sagen zu können, dass wir das Gebiet der ehemaligen DDR nun wohl ein relativ verlässlicher Aktenbestand da ist, den es aber nicht gibt für das Gebiet dann in der Bundesrepublik und den es auch nicht gibt noch, wie wir sehen, am Fall Telekom und anderen für die Zeit nach der Wiedervereinigung. Und deshalb haben wir dieses Forschungsprojekt initiiert, das sich eben erschrecken soll, auch bis in das neue Jahrtausend.
Wenn wir mal den Fall Frank Ulrich nehmen, Sie als quasi Olympiasieger-Kollege, wenn ich das so sagen darf, von Frank Ulrich, auch ungefähr gleich alt, dann auch als Biathlon-Fan, das darf man ja wohl sagen, denn als solcher haben Sie sich oft genug zu erkennen gegeben, da ist ja per se nichts Schlechtes, nichts dran auszusetzen. Kann es sein, dass Sie ein relativ großes Verständnis haben für die Situation?
Ich versuche immer Verständnis zu haben. Das hat mit dem Fall Ulrich nichts zu tun. Man muss, bevor man Menschen beurteilt, sich immer versuchen, in ihn sie hineinzuversetzen. Man muss immer bewerten, auch in welchem Umfeld sie groß geworden sind. Und ansonsten gilt für einen Biathlon-Trainer das Gleiche wie für einen Leichtathletik-Trainer und für alle anderen. Hier muss eine Gleichbehandlung stattfinden und deshalb steht auch Herrn Ulrich die unabhängige DOSB-Kommission oder dem DSV zur Verfügung, wenn es hier die Notwendigkeit gibt. Hier werden alle Mitglieder der Olympiamannschaft gleich behandelt. Für alle gelten die gleichen Anforderungen, die gleichen Erklärungen, die zu unterschreiben sind.
Müssen Sie angesichts der Vorkommnisse gerade in Österreich nochmal Ihre IOC-Disziplinarkommission aufrollen?
Das könnte nur dann möglich sein, wenn wir jetzt neue Fälle entdecken, die durch das österreichische NOK nicht bereits mit lebenslanger Sperre belangt worden sind. Wir haben uns aber diese Möglichkeit expressis verbis offen gelassen in unseren Entscheidungen, weil uns eben schon in Turin bei der Dimension dieses Horrorkabinetts, in das wir da geschaut haben, die Möglichkeit nicht zu fernliegend erschien, dass es hier Erweiterungen gibt, dass noch mehr Hintermänner möglicherweise verwickelt sind. Und wenn es hier neue Erkenntnisse geben sollte, die olympiarelevant sind oder werden, dann werden wir von dieser Möglichkeit der Neueröffnung dieser Disziplinarkommission Gebrauch machen.
Letzte Frage. Es gab noch unmittelbar danach wurde eine zweite Disziplinarkommission eingesetzt, diesmal nicht mit Ihnen als Chef, liegt nahe, weil es um Freiburg, um das Team Telekom geht. Nun ist da ziemliche Ruhe eingekehrt. Ich habe nachgefragt und erfahre also vom Kommissionschef in Freiburg, von Herrn Schäfer, es gab keinerlei Kontakte zum IOC, es gab keine Anfragen. Dennis Oswald antwortet ausweichend auf die entsprechenden Fragen und Jacques Rogge sagt mir auf die Frage, es hat klare Anfragen gegeben. Wissen Sie mehr?
Was es gegeben hat, ist die Anfrage und das Angebot an den DOSB zur Zusammenarbeit mit dieser Kommission, weil auch wir hier an umfassender Aufklärung interessiert sind. Und der DOSB seinerseits hat sich an Freiburg gewandt und sich der unabhängigen Untersuchungskommission angeschlossen und wartet deren Ergebnisse ab. Wir hoffen, dass das nun bald erfolgt. Es ist uns immer wieder versprochen worden und immer wieder verschoben worden. Eigentlich sollte man hier einmal zum Ende kommen können. Und der DOSB hat dann auch dem IOC zugesichert, dass er diesen Bericht, sobald er vorliegt, der Untersuchungskommission zur Verfügung stellen wird.
Und nun wirklich die letzte Frage, aber die muss noch sein, weil die mit Freiburg zusammenhängt. Nochmal, Sie als Chef der juristischen Kommission können mir das nochmal erläutern. Es heißt, die Kommission wurde ja eingesetzt im Mai 2007. Es heißt, damit würde die Verjährungsfrist aufgehoben oder ausgesetzt. Das wissen Sie als Jurist besser. Heißt das, Jan Ulrich, Alexander Vinokurov und Andreas Klöden müssen noch immer um ihre Medaillen, die sie in Sydney bekommen haben, fürchten?
Ja.